Halbzeit 3. Der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbzeit 3. Wir haben uns hier jetzt eine Weile nicht gehört. Ich hoffe, ihr habt die Sommerpause alle gut überstanden. Die neue Saison läuft ja jetzt schon eine Weile, daher wird es höchste Zeit, wieder in die Themen des Amateurfußballs am Rhein und am Main einzutauchen. Und bei uns soll es heute um die Vereinsarbeit gehen, vor allem auch um die Vereinsarbeit der Zukunft. Und dafür habe ich einen Gast eingeladen, das ist der Peter Strauch, der ist erster Vorsitzender beim SV Zeilsheim. Hallo Peter.
Hallo Xenia.
Hi. Wir wollen dich direkt zu Beginn mal ein bisschen besser kennenlernen, deswegen bist du bereit für 7 schnelle Fragen. Dein Verein?
SV 1919 Zeilsheim.
Wie alt bist du?
67.
Was machst du hauptberuflich?
Hauptberuflich bin ich Rentner.
Und was hast du früher gemacht?
Ich war im Marketing beschäftigt und auch im Vertrieb für eine große Chemiefirma.
Hast du einen Spitznamen auf dem Fußballplatz?
Nein.
Was war deine Position?
Innenverteidiger, linker Verteidiger oder Sechser.
Dein Lieblingsverein im Profifußball?
Eintracht Frankfurt.
Dann wissen wir jetzt schon ein bisschen mehr über dich und können mit dem heutigen Thema starten. Ich habe schon angerissen, es soll um Vereinsarbeit gehen und vor allem halt um Ehrenamt. Und dazu habe ich mal in den Sportentwicklungsbericht von 2023 bis 2025 reingelesen. Da sind ja sehr eindeutige Zahlen zu sehen, eindeutig negativ in dem Fall. Da haben nämlich 27% der Vereine angegeben, dass die Gewinnung von Ehrenamtlichen ein sehr großes Problem ist. 32% stufen es auch als großes Problem ein. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet, haben da um die 59% der Vereine gesagt, dass die Gewinnung von Ehrenamtlichen ein großes oder sehr großes Problem ist. Es gab sogar knapp 18%, die gesagt haben, dass dieses Problem so groß ist, dass ihre Existenz bedroht wird. Und deswegen wollen wir uns das heute mal genauer anschauen. Ist ja ein wichtiges Thema, weil das Ehrenamt so die Grundlage des Fußballs bildet. Und damit starten wir in die erste Halbzeit. Bei Zeilsheim, wie ist die Situation? Wird es immer schwieriger, Ehrenamtliche zu finden? War es schon immer schwer? Erzähl gern mal von euch.
Ja, es ist immer schwer, will ich nicht sagen. Verantwortungsvolle Positionen im Verein, also sprich Vorstand zu besetzen, ist kein leichtes Unterfangen, weil das Wort ist, beinhaltet es ja schon, es ist Vorstand und das beinhaltet auch Verantwortung. Und in der heutigen Zeit ist es schon sehr, sehr schwierig geworden, über einen längeren Zeitraum Ehrenamtliche zu finden, die auch dann Vorstandsarbeit leisten. Ich sag mal Kassierer, Geschäftsführer, erster, zweiter Vorsitzender, Abteilungsleiter Fußball. Das sind so bei uns die 5 Vorstandspositionen. Es ist schwierig. Man spricht Leute an und die Leute sind bereit, Projekte mit zu begleiten, die über 6 Monate gehen, vielleicht auch mal ein Jahr, aber danach möchten sie auch wieder aufhören und deshalb über 2 Jahre, 4, 6 Jahre Leute zu gewinnen, ist sehr, sehr schwer.
Mhm. Ich habe dazu auch einige Vereine im Rhein-Main-Gebiet angefragt, weil die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, ist ja ein offizieller Bericht. Ich wollte aber mal wissen, was die Vereine bei uns so sagen. Und das ist schon sehr ähnlich zu dem, was du jetzt sagst. Es haben alle von Problemen berichtet, ehrenamtlich zu finden. Die Ausprägung war halt unterschiedlich. Ist wahrscheinlich auch nochmal ein Thema, ne? Ob Stadtverein, Landverein und wie groß das Einzugsgebiet überhaupt ist. Ganz interessant fand ich, dass ein Verein gesagt hat, viele sehen den Sport als Ausgleich für den Alltag ohne jegliche Verantwortung. Was sagst du zu dieser Aussage?
Ja, das ist die Entwicklung. Im Grunde trifft das so. Das ist die Entwicklung der Fitnessstudios, die gekommen sind. Mhm. Da gehe ich zum Sport und verschwinde anonym auch wieder. Also ich komme anonym und gehe dann auch wieder, ohne dass mich jemand ansprechen muss. Im Verein muss man schon ein bisschen den sozialen Kontakt auch suchen. Das ist ja auch Mannschaftssport, das darf man nicht vergessen. Da findet ja sozialer Kontakt statt. Aber die Tendenz geht schon dahin, dass heute, es gibt in den Fußballvereinen, ich sag mal jetzt in den reinen Fußballvereinen, sehr viele Mitglieder zwischen dem 5. Lebensjahr und dem 30. Lebensjahr.
Ja.
Weil sie Fußball spielen. Aber mit 30 oder vielleicht auch mit 1,32 hört man auf. Dann ist diese Person, die dann kein Fußball mehr spielt, weg. Macht was anderes. Mhm. Geht dann ins Fitnessstudio, macht eine andere Sportart. Und deshalb leiden die Vereine darunter. Sie haben niemand mehr oder nur ganz wenige zwischen dem 30. Lebensjahr und dem 60. Lebensjahr. Das geht schon 2-3 Jahrzehnte so.
Ja.
Und die Frage ist halt dann, wer soll dann mal ehrenamtlich eine Vorstandsarbeit leisten?
Also sind die, die zu großen Teilen übrig bleiben, wahrscheinlich eher die Älteren, die das schon sehr lange machen? Oder vielleicht dann auch wieder Leute, die irgendwann in die Rente eintreten und dann wieder Zeit haben, oder?
Ja, aber jetzt machen Sie mal einem Rentner, der gerade mit 65 in Rente geht, begreiflich, dass er in die Vorstandsarbeit eintreten soll. Da sagt er, ich habe jetzt viele Jahrzehnte gearbeitet, ich möchte jetzt mal mein Rentnerleben genießen. Und da fängst du dir eher eine Absage ein.
Ja.
Also schon mal behilflich sein, wie ich es eingangs schon mal erwähnte, aber nicht ständig präsent sein. Mhm. Das ist das heutige. Die Freizeitmöglichkeiten sind einfach zu groß geworden.
Mhm.
Ja, die Breite ist enorm geworden. Ja. Vor 30, 40 Jahren hat man schon noch mehr den Verein gesucht. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Rentner heute, ich sag mal, in der Mehrzahl haben auch vernünftige Renten. Wenn die Partnerin auch noch eine Rente bekommt, dann reißen die einfach viel.
Mhm.
Ja, das merkt man auch an den Sportplatzbesuchen. Die Leute kommen nicht mehr oder wenig. Grund ist natürlich auch, dass letztendlich auch im TV sehr viel angeboten wird. Sky, DAZN, wie die alle heißen, ja, die ganzen Streaming-Möglichkeiten. Das gab es vor 2 Jahrzehnten noch gar nicht oder hat man noch gar nicht dran gedacht. Also von daher hat sich das ganze Freizeitverhalten verändert.
Etwas, was es vor 2 Jahrzehnten so auch nicht in dem Ausmaß gab, sind ja Handys. Thema Bildschirmzeit. Wenn man sich da so Statistiken anguckt, sieht man ja oft, dass gerade jüngere Leute teils 5, 6, 7 Stunden am Handy verbringen am Tag.
Ja.
Spielt es vielleicht auch noch eine Rolle? Weil im Endeffekt ist das ja auch Zeit, die man früher hatte, die man dann wiederum vielleicht auch im Verein investiert hat.
Ja, auf jeden Fall. Da geht auf jeden Fall Zeit verloren. Da braucht man sich nicht vorzumachen. Ich selbst merke ja, dass ich verbringe ja auch eine gewisse Zeit am Handy. Ja. Ich nutze es allerdings jetzt nur für Dinge, die auch zum Beispiel für den Verein. Ich mache jetzt keine Spiele am Handy, aber das hat natürlich, das lenkt ab die Leute. Nicht nur Handy, auch der PC generell, Computerspiele und so weiter. FIFA, dieses FIFA-Fußball, was die jungen Leute spielen. Ja, dadurch in dem Moment sind sie nicht bei der Gemeinschaft. Nicht im Verein und tätigen sich nicht sozial. Und das sind eine Menge von Gründen, weshalb weniger Zeit einfach da ist. Ja. Das gehört ja auch dazu. Das Freizeitleben hat sich einfach massiv erweitert. Die Möglichkeiten, die es gibt. Ja. Im Handy suche ich mir die günstigsten. Ich kriege sofort wieder Angebote für die nächste Schiffsreise oder für den nächsten Urlaub. Diese Möglichkeiten gibt es heute und das wird genutzt und man verbringt sehr viel Zeit damit.
Es ist ja viel einfacher auch in eine andere Stadt zu ziehen, in ein anderes Land zu gehen, als jetzt noch vor 50 Jahren oder so. Und das hat ja auch viel Gutes. Also ich will das hier ja jetzt nicht da alles draufhauen, aber im Hinblick auf die Vereinsarbeit braucht man ja auch eine gewisse Identifizierung mit einem Verein. Und wenn man da wirklich so richtig viel einbringen will, das macht man ja eher bei seinem Heimatverein, als wenn man in eine neue Stadt kommt oder andere Leute kommen hierher. Die identifizieren sich ja gar nicht so mit dem SV Zeilsheim zum Beispiel, wie Leute, die da schon immer irgendwie am Start sind, oder?
Das ist so, ja. Wir sind ein Verein, der auch schon ein bisschen, ich sag mal, ehrgeizig agiert im sportlichen Bereich. Wir spielen in der Verbandsliga, waren auch schon in der Hessenliga gewesen, wollen aber tendenziell auf jeden Fall wieder in die Hessenliga, da wollen wir wieder hin. Das heißt, wir müssen uns auch mit Spielern verstärken, die nicht aus den eigenen Reihen kommen,
ja,
weil die Qualität dann aus den eigenen Reihen nicht ausreichend ist. Schaffen relativ wenige aus den eigenen Reihen den Sprung. Es ist im Grunde wie im Profibereich. Bei den großen Vereinen in den letzten Jahren sind auch keine Talente mehr bei Eintracht Frankfurt oder bei Bayern München aus den eigenen Reihen gekommen. Ganz vereinzelt nochmal.
Bei Mainz 05 läuft es super.
Bei Mainz 05 ist ein Paradebeispiel und ich glaube auch Hoffenheim sind gute Beispiele, wo es funktioniert. Und das finde ich auch gut und das ist der richtige Weg. Aber die Leute, die Identifikation mit dem Verein fehlt dann schon ein bisschen.
Ja.
Das ist einfach so. Die Leute gehen auch ohne Schmerzen. Nach 2-3 Jahren verlassen die den Verein auch wieder. Das ist bei Jugendlichen, bei jungen Menschen, die sag mal, ihr Leben lang oder von Kind auf am SV Zeilsheim gespielt haben, ist es nicht der Fall. Da ist eine Identifikation da.
Ja.
Ja, also von daher.
Ja, und wenn diese Identifikation da ist, dann ist natürlich auch die Bereitschaft viel größer, sich mehr einzubringen. Es ist ja auch logisch, ne? Wenn man viel Zeit in was investiert, dann muss man da ja auch irgendeinen starken Grund für haben, sag ich mal.
Ja, nee, ist klar. Das ist halt, man ist groß geworden in der Umgebung, in diesem sozialen Umfeld. Ja. Und da will man auch bleiben, auch wenn man vielleicht mal zwischendurch noch mal auch mal den sportlich irgendwo noch mal einen Weg gesucht hat, um vielleicht sportlich weiterzukommen. Aber man kommt auch gerne wieder zurück. Diese Möglichkeiten gibt's, aber es ist trotzdem eher die Ausnahme.
Bei den Vereinen, die ich befragt habe, ist auch zweimal das Stichwort Corona gefallen. Also, dass die Zeit irgendwie auch was verändert hat. Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich denke mal, 2 Jahre nicht in der Schule gewesen, also es waren ja praktisch 2 mal 1,5 Jahr, hat schon in der Hinsicht zu Problemen geführt, dass im Sozialverhalten sich ein bisschen was verändert hat. Ich habe das Gefühl, heute ist es aggressiver geworden auf den Sportplätzen. Mhm. In puncto Sauberkeit ist auch irgendwo was verloren gegangen. Ich lese es auch im Netz, in den sozialen Medien. Die Sportplätze, die werden vermüllt mittlerweile, als hätte man hat in den 2 Jahren nichts gelernt und nichts mitbekommen, auch nichts gesagt bekommen von Lehrern oder von Übungsleitern. Und da ist den Kindern, die damals vielleicht 10, 12 Jahre waren, da ist was verloren gegangen, auf jeden Fall.
Und man liest ja auch immer wieder, dass die Zeit gerade bei vielen jungen Menschen psychisch was, ihre Spuren hinterlassen hat. Also, dass auch viele teilweise immer noch Probleme haben. Da habe ich halt auch überlegt, ob das auch dann ist, ne, dass man dann eher sich, weil es einem nicht gut geht, mehr mit sich selbst beschäftigt, als halt dann zum Beispiel sowas zu machen, wobei ein Ehrenamt ja auch gut tun kann, sag ich mal.
Ja. Also im Sport merkt man es nicht so. Ich sag mal, die Kinder, die noch und die Jugendliche, die noch zum Sport kommen, die sind gefestigt. Ja, sonst würden sie den Sport nicht verfolgen. Oder
ist
den
ja
Sport
auch ein
ausüben.
Zufluchtsort irgendwie.
Ist ein
ne?
Zufluchtsort, man trifft auch Freunde und Kumpels. Und es wird ja viel kommuniziert im Sport, ja. Bei uns kommen die nicht an.
Ja.
Ja. Natürlich bekomme ich das auch mit, dass es da schon schwierige Fälle gibt. Oder viel mehr Fälle als vor Corona. Aber wie gesagt, im Sport sind sie eher nicht.
Ja. Gibt's sonst noch irgendwelche Gründe, die du im Kopf hast, warum Leute sich vielleicht weniger einbringen können oder wollen?
Das ist einfach die Entwicklung. Das ist die Entwicklung der Gesellschaft. Das ist diese Vielfältigkeit, die es heute gibt. Positive Dinge, auch negative Dinge. Ja, die sozialen Medien, die haben wir noch gar nicht angesprochen.
Ja.
Die tragen natürlich auch jede Menge dazu bei. Sie können auch dazu beitragen, dass der Verein bekannter wird. Ja, wenn man die sozialen Medien richtig nutzt, kann es auch erfolgreich sein. Aber da ja mittlerweile jeder sich auf die sozialen Medien stürzt, und es so viel Menschen gibt, die sich auch selbst darstellen, weiß ich nicht immer, ob die Jugend das Richtige mitbekommt. Ja? Mhm. Und ob der Verein, wenn das Verein nicht hundertprozentig, also wenn das nicht professionell betreibt, dann geht er eher in den sozialen Medien unter.
Ja.
Und von daher, er wird nicht registriert, er wird nicht gesehen oder gehört. Und dann wird es schwierig. Ja, man muss sich dann schon, auch da ist der Verein wieder gefordert, letztendlich muss man sich finanziell engagieren, um vielleicht in den sozialen Medien stärker präsent zu sein.
Ja.
Aus dem Verein heraus ist das natürlich auch wieder so eine Art Ehrenamt. Wer soll es denn jetzt aus dem Verein machen, sich mit sozialen Medien beschäftigen? Das ist auch richtige Arbeit.
Ja,
alles zusammenschneiden, ja, erstmal. Also das ist ein hoher Anspruch, den viele Vereine sicherlich nicht leisten können. Es gibt ein paar Vereine, die machen es ganz gut. Ist die Frage, machen sie es auch nachhaltig gut? Oder machen sie es jetzt nur mal, weil mal einer sich ein Jahr da zur Verfügung gestellt hat, ist er nachhaltig? Diese Nachhaltigkeit, die fehlt absolut. Ja, es ist sprunghaft geworden alles. Ja, wir haben viele Mitglieder ab 60, die sind alle noch da. Die sind nachhaltig noch Mitglied und gerne da. Aber zwischen 30 und 60 tut sich wenig. Das ist, und ich weiß es von den anderen Vereinen, mit denen wir auch über Fusionen schon gesprochen haben, ist es genauso.
Und es gibt ja auch einige Aufgaben, die halt viel einfacher von jüngeren Leuten erledigt werden können. Wenn wir gerade über Social Media reden, natürlich kann eine 60-jährige Person sich da einfuchsen und sich darum kümmern. Aber ich denke halt, dass eine 30-jährige Person das viel intuitiver nutzt, um zum Beispiel auch so einen Vereinsaccount zu präsentieren. Ja. Das ist dann natürlich schwierig, wenn da so eine Altersgruppe sehr dominant ist und eine andere halt ein bisschen fehlt.
Ja, die Altersgruppe ab 60 hält sich schon relativ zurück, muss man sagen. Aber klar, es ist immer besser, wenn soziale Medien junge Menschen auch dann betreiben und nicht Ältere. Das, auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen.
Na? Sieht man dem Account vielleicht auch an.
Ja.
Ja, okay, dann haben wir jetzt schon einige Punkte gesammelt zum Ist-Zustand und woran es liegt oder liegen könnte. Dann würde ich gerne mal mit dir ein bisschen in die Zukunft blicken und in die zweite Halbzeit starten. Wie wird die Vereinsarbeit der Zukunft aussehen? Das ist jetzt eine sehr offene, sehr große Frage, aber was denkst du, wo könnte es sich hin entwickeln?
Also meiner Meinung nach sieht man auch im ländlichen Bereich, dass es Vereine ja an Ermangelung von Masse Vereine zusammengegangen sind. Mhm. Das sieht man im Westerwald, dort spielen wir auch Fußball teilweise. Und es wird auch an Ermangelung von ehrenamtlichen Leuten, wird es auch in den Ballungsgebieten Vereine geben, die alleine nicht mehr existieren können. Es wird einfach keiner mehr da sein, der gewisse Verantwortung übernehmen möchte. Und da sind Vereine gefordert, dass sie einfach einen Zusammenschluss machen mit anderen Vereinen, um da wieder stärker zu werden. Und ich sage mal, die Kinder zahlen heute 10 Euro Beitrag. Ich halte das für viel zu wenig. Manche Vereine nehmen 12, manche nehmen auch 15. Aber das sind immer noch Beträge, wo ich sage, der Anspruch an den Verein ist so stark gewachsen, der finanzielle Druck ist so groß für die Vereine geworden, dass man mit diesen Beiträgen nicht mehr hinkommt. Man muss höhere Beiträge machen und man muss in der Lage sein, wenn man eine gewisse Größe als Verein hat, ich sage mal, das fängt ab 1500 Mitgliedern an. Die meisten kleinen Vereine haben viel weniger. Also ab 1500 Mitgliedern kann man sich vielleicht auch eine Art Geschäftsführer als Verein leisten. Also ähnlich wie ein Fitnessstudio, da gibt es auch bezahlte Leute, da gibt es kein Ehrenamt, sondern da gibt es einen Geschäftsführer und da gibt es Mitarbeiter. Und so wird es in den Fußballvereinen auch kommen. Spätestens in 10 bis 15 Jahren wird das ganz massiv kommen, dieses Thema. So, wenn jetzt die Vereine fusionieren, ich sag mal im Frankfurter Westen zum Beispiel, gibt es gute und große Vereine. Wenn die fusionieren, werden sie sehr stark. Sie werden praktisch einen Geschäftsführer haben mit mehreren Mitarbeitern, die das Ganze managen. Oben drüber ist eine Art Dachorganisation mit den eigentlichen Vorständen des Vereins, die die ganze Arbeit, die Ziele vorgeben, die Richtung angeben. Das wird so passieren, aber dann wird es keinen Monatsbeitrag mehr für 10 oder 15 Euro geben. Dann wird es nur noch Monatsbeiträge geben, 40, 50 Euro und mehr.
Aber schließt das nicht wieder Leute aus? Also ich verstehe, warum du das sagst, aber so auf eine soziale Frage hingesehen. Und eigentlich ist Fußball ja gerade ein Sport, auch wo sozial Schwächere teilnehmen können.
Aber ich gebe mein Kind, ja, vielleicht kann ich auch Geld einsparen. Es gibt auch viele Eltern, die zahlen zusätzliches Training den Kindern. Das ist vielleicht dann nicht mehr notwendig. Also man kann auch, wenn der Verein mit Übungsleitern sehr gut aufgestellt ist, mit professionell aufgestellt ist, dann kann man auch viel mehr Training anbieten. Man kann Nachhilfeunterricht anbieten. Man kann Hausaufgabenstunden geben. Also all diese Dinge sind möglich, wenn der Verein auch finanziell in der Lage ist, mehr zu machen. Mhm. Und das kann er nicht mit 10 oder 12, 15 Euro Monatsbeiträgen. Und schauen Sie mal, gehen Sie mit heute einem Kind mal ins Stadion oder mit Frau und zwei Kindern ins Stadion. Da sehen Sie 250 Euro los an einem Nachmittag. Gehen Sie mal ins Kino mit den Kindern, mit zwei Kindern. 4 Personen Kino, 60 Euro Eintrittskarte plus das Ganze drumherum noch. Also das ist wesentlich teurer. Also man kann auch auf der anderen Seite ein bisschen einsparen und sagen, okay, mein Kind ist im Verein, in diesem Verein sehr gut aufgehoben. Der ist professionell aufgestellt, der hat tolle Sportanlagen. Dann funktioniert das.
Ich meine vielleicht, wenn wir jetzt über sehr arme Menschen sprechen, ist ja vielleicht auch wieder eine politische Frage, zu sagen, dass den Kindern trotzdem Vereinsfußball ermöglicht werden soll und das, ne?
Die Politik ist ja hier gefordert schon.
Stimmt.
Es gibt ja dieses Bildung und Teilhabe, wo Kinder im Grunde ihren Vereinsbeitrag bezahlt bekommen.
Ja.
Ja,
genau.
Ob Bildung und Teilhabe dann 40, 50 Euro dann auch bezahlen würde, sei mal dahingestellt. Das aus heutiger Sicht eher dann mal nicht. Aber diese 15 Euro, die es im Monat gibt für Vereinsbeiträge aus Bildung und Teilhabe, die gibt es schon seit, geschätzt, gefühlt 10 Jahre. Da hätte schon längst mal eine Anpassung erfolgen müssen. Ja, ich habe das auch schon an die Politik schon mitgeteilt. Da muss mal was getan werden, ja. Aber ich sage mal, die Vereine sind heute so sozial und es gibt immer sozial sehr schwierige Fälle. Die guckt man sich an, wenn die Leute offen reden und sagen, es geht nicht, dann findet man immer Lösungen.
Ja.
Ja, und ja, so handhaben wir das auch, wir finden Lösungen. Ja, da wird kein Druck ausgeübt, sondern man spricht einfach drüber und dann geht der Weg auch weiter.
Das, was ja auch wieder was ist, was Sportvereine halt auch ausmacht, ne?
Ja, dieses genau,
soziale,
so ist es, ja.
Sowas könntest du, ich nehme wieder das Beispiel Fitnessstudio, ja nicht hingehen. Und
zahlst du keinen Beitrag, bist du aus dem Fitnessstudio, wird die Karte gesperrt. Ich sag mal, es muss immer reden. Das ist das Entscheidende. Ja. Die Leute müssen auch den Mut haben zu reden und nicht die Beiträge immer nur platzen zu lassen.
Ja.
Ja, total. Also, so sehe ich die Zukunft und es wird professioneller werden müssen. Die Vereine müssen größer werden und nochmal als Beispiel, es gibt ja die Eintracht Frankfurt, ist ein Riesenverein geworden mit sehr vielen Abteilungen. Da gibt es noch eine TG Bornheim in Frankfurt, der Stadtteil, auch in den letzten 20, 30 Jahren extrem groß geworden. Ich glaube, die haben über 18.000 Mitglieder. Da geht's, weil der Verein professionell geführt werden kann.
Lass uns doch gerne mal über euer Beispiel sprechen. Du hast ja eine Vision, eine Idee, wie auch immer. Teil die doch gerne mal mit uns.
Ja, ich habe mal die Idee entwickelt mit dem höchsten Vorsitzenden damals, dem Herrn Hartmann. Ja, wie kam er auf die Idee über Spielgemeinschaft? Ob wir im Jugendbereich, in der C-Jugend, sagen wir 14, 15-Jährige mal eine Mannschaft bilden können aus zwei Vereinen, Höchst und Salzheim. Und da haben wir aber die Idee entwickelt, dass wir gesagt haben, nee, wenn, dann müssten wir eigentlich komplett zusammenarbeiten als Verein, dass wir unsere Probleme etwas verringern können. Und dann haben wir weiter die Gedanken gesponnen, haben gesagt, dann könnten wir auch noch mehr Vereine aus dem Frankfurter Westen hinzunehmen. Das war der VfB Unterlederbach und Viktoria Sendlingen. Und da haben wir intensiv gesprochen und haben dann auch ein Konzept entwickelt, wie das aussehen, haben dieses Konzept dem damaligen Sportdezernenten Markus Frank vorgestellt und der die Idee sehr gut fand und der uns, das war noch schon vor Corona, gesagt hat, das ist die beste Idee, die er in den letzten Jahren auf den Tisch bekommen hat. Mhm. Leider ist dann der Markus Frank, leider in Anführungsstriche, der Markus Frank nicht mehr gewählt worden ein halbes Jahr später. Und es kamen andere politische Verhältnisse. Wir haben diese Sache natürlich auch dann den neuen Sportdezernenten, den Mike Josef, vorgestellt, der heute auch außerdem neben dem Sportdezernenten der Stadt Frankfurt ja auch noch Oberbürgermeister ist. Und da fing das Projekt dann an zu stocken. Es ist klar, wenn vier Vereine fusionieren wollen, muss es eine neue Sportanlage geben.
Ja.
Und die alten Sportanlagen werden aufgegeben. Das ist also, wir haben das so dargestellt oder so vorgestellt, es ist eine Win-Win-Situation. Die Stadt gewinnt Freiflächen für sozialen Wohnungsbau oder generell, um mal in Salzheim einen großen Rewe-Markt mal zu bauen, den gibt es nämlich ja gar nicht. Mhm. Ja, also man kann die Infrastruktur verbessern. In Sindlingen, Unterliederbach und in Höchst ist es ähnlich, Höchst vielleicht ein bisschen besonders. Aber das Problem ist, eine neue Sportanlage zu bauen in Frankfurt. Es gibt eine Möglichkeit hinter der Ballsporthalle. Wir sind alle in der Gemarkung in der Nähe von der Ballsporthalle Höchst.
Ja.
Und da wäre eine neue Sportanlage möglich. Und mit dieser Sportanlage, das alles in einen Verein gepackt, dann wäre das eine tolle Sache. Es gibt nicht nur Positives. Es wird auch dann negative Stimmen geben dazu, die alte Vereinstradition aufzugeben und so weiter. Aber wir müssen in die Zukunft schauen. Wir können nicht immer an alte Traditionen festhalten, wenn das ganze Leben um uns herum sich total verändert. Da müssen wir als Verein uns auch verändern. Das haben wir sehr intensiv ausgebaut und mit dieser Größe wären wir wahrscheinlich ein sehr, sehr attraktiver Verein, könnten auch viel mehr neben dem Fußball für unsere Kinder und Jugendliche anbieten.
Vielleicht, um an der Stelle kurz die Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, die diese Vereine gerade nicht alle kennen, die genannt wurden, das sind schon auch große Vereine, auch mit Tradition. Wir reden jetzt nicht von Kreisliga-C-Vereinen, die vor 10 Jahren gegründet wurden. Nur um das nochmal einzuordnen. Das
sind alles Vereine mit großer Tradition, die alle über 100 Jahre alt sind. Sie müssten alle über 100 Jahre alt sein, ja, auf jeden Fall. Die alle schon in der Hessenliga gespielt haben, da alte Traditionsvereine, gestandene Vereine, die alle eine große Jugendabteilung haben. Der eine mehr, der eine ein bisschen weniger. Aber wir sind halt kinderreiche Stadtteile.
Ja.
Und wir wollen da was tun. Ja, jetzt ist natürlich schon viel Zeit ins Land gegangen, weil natürlich wir schon vor Corona angefangen haben. In Corona gab es dann praktisch den Stopp und jetzt sind schon 5, 6 Jahre vergangen und es ist leider mit diesem Konzept ist es nicht mehr viel weitergegangen. Die Vereine sind zwar jetzt noch im Dialog,
ja,
Aber den Dialog, dadurch, dass es auch schon Vorstandsveränderungen gegeben hat, müssten wir jetzt nochmal neu suchen. Ja, aber wir brauchen erstmal Unterstützung von der Stadt. Das wäre das Allerwichtigste. Und die ist leider im Moment nicht gegeben. Müssen wir so akzeptieren erstmal.
Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber auch unabhängig davon ist das ja eine spannende Idee. Gerade wenn wir über Vereinsarbeit der Zukunft reden, auch für andere Regionen, ist das vielleicht eine spannende Idee.
Das ist eine spannende Idee, weil ich sage, wenn es im Frankfurter Westen passiert, passiert es im Frankfurter Norden und Osten und Süden auch. Und ich sage mal, dann Mainz würde auch aufpassen oder in Darmstadt würde man sich Gedanken machen und in anderen Städten auch. Ist es dann anders möglich?
Ja.
Also nochmals, in Frankfurt wird viel an Freifläche gesucht. Mhm. Gewerbe und für sozialer Wohnungsbau. Und sie wissen nicht, wo sie die Flächen herbekommen. Die Sportanlagen würden es hergeben.
Ja.
Man muss den Willen haben, auch zu sagen, okay, die Idee versuchen wir mal ein bisschen weiterzuentwickeln. Nur sie ist ja leider von der städtischen Seite nicht weiterentwickelt worden. Mhm. Man kann ja immer noch sagen, halt hier, da haben wir ein Problem, da kommen wir nicht drüber hinweg. Aber der Frankfurter Planungsdezernent hat noch nicht mal Zeit gehabt, sich mit uns zu unterhalten. Das fand ich halt schon ein bisschen enttäuschend.
Ja, das verstehe ich. Ich meine, an sich, die Idee umfasst ja auch nicht nur, das ist ja auch nochmal der Unterschied zu normalen Spielgemeinschaften, es umfasst ja nicht nur, wir legen jetzt mal uns sportlich zusammen, sondern alles zusammen. Alles. Wie würdest du dir vorstellen, dass das dann die Vorstandsprobleme löst? Ist es dann so, dass ihr euch vorstellen würdet, da jemanden auch fest einzustellen, der das managt, einen Vereinsmanager und dann darunter ehrenamtlich oder wie wäre das so gedacht?
Naja, das wird dann so weit professionell sein, dass es einen Sportpädagoge gibt, der als Geschäftsführer fungieren würde, wie haben wir eingangs schon mal erwähnt, dann auch mit Mitarbeitern, mit bezahlten Mitarbeitern, ganz klar Angestellten.
Ja.
Und die Übungsleiter müssten dann auch entsprechend ausgebildet sein. Wir haben ja schon ausgebildete Übungsleiter, viele Übungsleiter, die eine Lizenz haben. Alle Vereine haben das. Die würden natürlich die Arbeit weitermachen wie bisher. Aber wahrscheinlich, der Anspruch wird größer. Das heißt, auch da wird es finanziell einfach teurer werden. Aber mit einer gewissen Vereinsgröße ist das stemmbar.
Mhm.
Das haben wir schon soweit durchgerechnet.
Ja, spannende Idee auf jeden Fall.
Es ist schon eine Sache, die mir schon lange am Herzen liegt und versuchte immer rührig zu sein. Aber es ist, wie gesagt, in der Metropole Frankfurt schwierig umzusetzen.
Ja.
Politische Mehrheiten dafür zu finden, ist erstmal, das ist das Ziel. Wird noch weitergehen, ist die Frage, wie lange es noch weitergehen kann.
Falls es eines Tages soweit ist, kann sich Eintracht Frankfurt warm anziehen, oder?
Nein, das nicht. Wir würden ein Verein sein, der zuarbeitet für die Eintracht zum Beispiel.
Ja, ja. Okay, auch interessant. Also so ein bisschen auch den Unterbau.
Selbst Jugend. Mainz hat ja Einfluss sogar bei uns. Der Westen Frankfurts gehört ja mal so Mainz, zum Bistum Mainz. Also wir haben ja sogar eine Mainzer Vergangenheit in Höchst und Sindling unter Diederbach-Zeilsheim. Und theoretisch kann man beiden Vereinen zuarbeiten, weil wir könnten viel besser Talente entwickeln, auf jeden Fall.
Das stimmt. So eine Art Konstrukte sehe ich hier auch in Mainz schon teilweise. Also dass auch Vereine wie Schott oder 1817, alles Vereine, die eine starke Jugendarbeit leisten, dann halt auch irgendwann Talente weitergeben, sage ich mal. Da ist nur manchmal das Problem, es müssen ja auch ein paar übrig bleiben. Ne? Ja. Also ich glaube gerade 1817 hat in den letzten Jahren sehr darunter gelitten, dass halt immer die Talente dann weggehen und für die eigenen Herrenmannschaften dann teilweise wenig hängen bleibt. Also wie wäre dann euer sportlicher Anspruch? Gibt's einen?
Der sportliche Anspruch wäre natürlich, der wäre dann schon höher. Nur, also der sportliche Anspruch ist da, aber das wäre der zweite Schritt. Der erste Schritt müsste erst einmal getan werden, dass wir das Projekt weiterbringen.
Ja.
Das wäre wichtig. Ich sag mal, der Frankfurter Westen ist so groß und das ist dann sportlich, die oberen A, B, C-Jugend in der Hessenliga zu spielen zu haben und ich sag mal auch die erste Mannschaft mindestens in der Hessenliga, eher Regionalliga-Bereich. Also wir wären eine Konkurrenz zum FSV Frankfurt sicherlich dann.
Mhm.
Ja. Nur, wie gesagt, im Moment sind es noch ein bisschen Hirngespinste.
Ja.
Ja, muss man jetzt abwägen, ob das Projekt wirklich dann auch weitergeht.
Aber wäre es vielleicht auch eine Idee, sich Unterstützung von zum Beispiel einer Eintracht Frankfurt zu holen, wenn man das denen ja auch so vorstellen kann, nach dem Motto, ihr könntet da in Zukunft auch profitieren?
Ist sicherlich ein guter Ansatz, ja. Ja, ist eine gute Idee.
Apropos gute Ideen, lass uns gerne mal in die dritte Halbzeit dritte starten.
Das ist meine Lieblingshalbzeit. Die dritte Halbzeit.
Ich denke, das werden viele Fußballer so sehen.
Genau.
Ich habe mich gefragt, Ehrenamt ist ja auch nicht nur Vorstandsarbeit, Spielbetrieb und so weiter. Ehrenamt sind ja auch die, die die Vereinsfeste organisieren. Wie läuft das bei euch? Gibt es da noch viele, die sich da engagieren? Oder sind es dann die 5 Leute, die alles machen und an dem Tag gestresst irgendwie rumrennen?
Letzteres. Ja, dann doch, ja. Also es gibt noch Beispiele, wo es Vergnügungsausschüsse gibt in Vereinen. Da kenne ich nur einen Verein. Mhm. Und der Rest machen es dann doch wieder die gleichen, die es schon immer alles gemacht haben, ja. Vereinsfeste, es gibt sicherlich Sommerfest, es gab Sommerfest, es gab auch große Sommerfest, es gab in der alten Tradition gab es schon Festzelte, an Pfingsten gab es Pfingstfeste, das gab es, aber das ist weniger geworden. Mhm. Das Angebot, das Freizeitangebot, also die Feste, so wie sie vor 40 Jahren, in den 80er Jahren stattgefunden haben, heute gibt es an jedem Stadtteil Feste, jedes Wochenende. Und da kommt wieder das Handy oder das Smartphone ins Spiel. Wo gehe ich denn heute Abend mal hin? Wo ist denn das schönste Fest? Ja? Und die Vereinsfeste haben darunter gelitten. Also das heißt, die Beteiligung, die Teilnahme war relativ gering, obwohl wir immer gute Programme präsentiert haben. Also in dem Sinne, große Vereinsfeste gibt es nur noch zu Jubiläen. Wir haben also vor einigen Jahren, vor 6 Jahren, unser Vereinsjubiläum gefeiert, groß. Da haben wir in jedem Monat eine Veranstaltung gehabt. Ja, da haben wir nochmal die Leute für das Projekt gehabt. Und das, da haben wir 100 Jahre Verein groß gefeiert im Stadtteil. Ja. Aber das jedes Jahr zu wiederholen, das geht nicht. Da hat man die Leute einfach nicht dazu.
Du hast eben die 80er angesprochen. War das so die Hochzeit der Vereinsfeste oder wann war die? Woran erinnerst du dich
da? Die Hochzeit war im Grunde schon Anfang der 70er Jahre. Mhm. Da erinnere ich mich auch schon ein wenig, weil da fing es an mit Pfingstfesten. Da haben wir einfach ein Turnier gemacht, wir haben 6 Mannschaften eingeladen, es wurde ein Turnier gespielt über mehrere Tage. Und dazu wurde ein großes Festzelt aufgestellt und im Festzelt war jeden Abend, also Freitag, Samstag, Sonntag war Programm. Mhm. So, das war auch immer gut gefüllt, das Festzelt. Der Verein hatte Einnahmen gehabt, toll. Und das ging dann ein paar Jahre und dann fängt es an zu bröckeln irgendwann, ja. In dem Sinne, dass immer weniger Leute kommen, Vereine schon nicht mehr so Interesse haben. Die Spielpaarung oder der Spielplan hat sich verändert, Pfingsten war nicht mehr frei. Mhm. All das hat dazu geführt, dass dann irgendwann das Fest so nach 15 Jahren eingeschlafen ist. Was wir als Verein noch viele Jahre gemacht haben, war immer am Faschingssamstag haben wir immer unsere Sitzung gemacht, Vereinssitzung. Also das hat aber auch einer ehrenamtlich über 35 Jahre gemacht, der Karl-Heinz Karl. Der hat es mit Liebe und mit viel Engagement gemacht, diese Vereinshelau beim SV hieß das. Und das war toll und da war unser Vereinsheim immer proppenvoll. Auch das ist im Laufe der Jahre immer mehr gebröckelt, weil die Leute dann weggeblieben sind, weil die jungen Leute nicht mehr nachkommen. Mhm. Die Alten sind da, aber die kommen dann nicht mehr so. Die jungen Leute haben gefehlt.
Gibt es irgendein Fest-Highlight? Also gibt es irgendein Fest, an das du dich besonders gerne erinnerst?
2008 wurde unsere Sportanlage general überholt. Also wir haben Kunstrasenplatz bekommen, wir haben neue Umkleidegebäude bekommen. Da haben wir praktisch ein Eröffnungsfest gemacht, was auch die Stadt Frankfurt finanziell unterstützt hat. Mhm. Und da haben wir einen ganzen Tag mit großer Bühne und mit Künstlern haben wir da einen Eröffnungstag gemacht. Und das war wahrscheinlich eines der schönsten Feste, die ich erlebt habe. Und natürlich zum 100-Jährigen. Der große bunte Abend bei uns in der Zeilsheimer Stadthalle anlässlich des 100-jährigen Jubiläums haben wir auch eine große Veranstaltung gehabt. War auch eine tolle Veranstaltung, ja. Das sind so die Highlights.
Beides auch zu besonderen Anlässen, besondere Feste.
Waren besondere Anlässe, ja.
Wir wären damit auch am Ende der Folge angelangt. Ich danke dir, dass du dich meiner Fragen gestellt hast.
Gerne.
Und ja, werde es auf jeden Fall gespannt weiterverfolgen, wie es bei euch weitergeht.
Würde mich freuen, ja. Danke auch für die Zeit.
Euch auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr könnt wie immer uns gerne kontaktieren per Mail an audio@vrm.de oder auf Instagram an FUPA oder Allgemeine Zeitung Wiesbadener Kurier schreiben.
Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit 3. In diesem Podcast sprechen wir über Themen, die den Amateurfußball in Wiesbaden, Rheinhessen, Nahe und Darmstadt bewegen. Ihr wollt keine News mehr verpassen? Dann schaut auf fupa.net vorbei und sichert euch jetzt die kostenlose Fupa-App.